Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me.
Make me shut up and kiss me.
Aus Zeitmangel muss das Manga-Alphabet, das ich in der letzten Folge angekündigt hatte, leider noch ein bisschen warten, denn ganze 26 Reihen zu besprechen, das ist einfach ein Mammutprojekt, das ich in den letzten 14 Tagen trotz eurer Unterstützung und zahlreicher Empfehlungen von euch erst ungefähr zur Hälfte fertiggestellt habe. Aber Gott sei Dank gibt es ja meine schlaue Liste mit Themen, die ich immer dann gerne bemühe, wenn ich ganz dringend und sehr spontan ein Alternativthema brauche. Und weil nach der letzten Folge tatsächlich auch einige Nachrichten von Hanakimi-Fans reinkamen, die dankbar waren für die Erwähnung von Sugar Princess, weil sie die Reihe einfach noch nicht kannten, aber den Zeichenstil der Mangaka so großartig finden und einfach allgemein die Art, wie sie Geschichten erzählt, lag das Thema für diese Folge dann eigentlich auch schon direkt auf der Hand. Denn heute geht's spontanerweise um Reihen, die wegen ihrer übermächtigen Geschwister ein Schattendasein fristen müssen. Und das erkläre ich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt gibt's erstmal das Gelesen-Update. Ich habe in den letzten 14 Tagen angefangen, Dorohedoro zu lesen, beziehungsweise erneut zu lesen. Ich hatte nach dem Lesen der ersten anderthalb Bände nämlich aufgehört und dachte, ich sammle jetzt erstmal wieder, dass ich es am Stück lesen kann. Mir wurde nämlich wirklich oft gesagt, warte lieber, lies es am Stück, es ist unheimlich komplex, du verlierst sonst den roten Faden, ganz viele wichtige Details sind dir dann nicht mehr präsent, bis du beim letzten Band bist und so weiter. Kurz zum Inhalt erstmal. Das Ganze spielt in einer dystopischen Welt, die regelmäßig von Zauberern besucht wird, die an den Menschen ihre Kräfte testen möchten. Und unser Protagonist ist ein Opfer eines solchen Tests und er läuft seitdem mit einem Echsenkopf durch die Gegend, immer auf der Suche nach dem Magier, der ihm das angetan hat, denn er möchte ganz dringend Rache nehmen. Leider muss ich sagen, dass sich dieses Prinzip erst sammeln, dann lesen, hier leider nicht ausgezahlt hat für mich, denn dieses anfängliche Gefühl, was total Krasses, Eigenes, Absurdes und Abgefahrenes zu lesen und in den Händen zu halten, hat mich ehrlich gesagt nicht mehr als 4 Bände gefesselt. Danach ist die Motivation flöten gegangen. Irgendwie hatte ich mich an dieses Gefühl gewöhnt und die Story hat mich einfach nicht weiter fesseln können. Natürlich könnte ich jetzt zahlreiche Gründe aufführen, weswegen ich die Reihe abgebrochen habe, aber unterm Strich lässt sich zusammenfassen, dass es einfach überhaupt nicht mein Geschmack war oder mein Geschmack getroffen hat. Bemerkbar hat sich das gemacht, dadurch, dass ich zum Beispiel nicht das Gefühl hatte, dass die Story wirklich voranschreitet oder dass irgendwas Konsequenzen für irgendwen gehabt hätte oder keine Ahnung. Die Charaktere waren mir alle relativ egal tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, die Reihe ist sehr beliebt. Es hat bestimmt auch seine Gründe. Leider sind sie mir verborgen geblieben, abgesehen von diesem krassen, abgefahrenen Lesegefühl, das ich zu Anfang hatte. Und vielleicht liegt es auch wieder daran, dass es zur falschen Zeit gelesen wurde. Ich bin jetzt aber auch einfach nicht drum verlegen, Reihen gnadenlos rauszuschmeißen, weil ich dann tendenziell ein paar Bände weniger mitschleppen muss in die neue Wohnung. Insofern war es das jetzt erstmal für mich und Dorohedoro. Sehr viel begeisterter war ich von der Nachricht, dass Ed Band 2 von Silence veröffentlicht hat. Und natürlich musste der direkt bei mir einziehen und natürlich habe ich beide Bände dann nochmal direkt hintereinander gelesen. Die Prämisse lässt sich kurz zusammenfassen. Auf der Suche nach einem Model für eine Uhrenkampagne stößt ein Fotograf in der Bahn auf einen Musiker, der ihn irgendwie nicht mehr loslässt. Und mehr möchte ich nicht sagen dazu. Was sich zwischen den beiden dann letztendlich entspinnt, ist so leise und so zart und dadurch so knisternd, dass ich meinen Satz wiederholen muss, den ich schon nach Band 1 von mir gegeben hatte. Denn es ist tatsächlich Silence zu verdanken, dass ich Boys Love Manga nochmal eine Chance gegeben habe. Ich war von diesen gängigen Einzelbänden irgendwann richtig gehend angenervt und hier gab es dann tatsächlich das, was ich bei denen häufig so vermisst habe. Ganz viel Gefühl. Und so explizit manche von Eds Illustrationen sind oder auch einige von ihren Illustrationen, so zurückhaltend geht es hier zur Sache. Dafür sitzt dann aber jede zarte, vielleicht auch beiläufige Berührung und jeder Blick. Also es ist trotzdem noch sehr intensiv. Und ich bin einfach total verliebt in die Reihe und ich bin sehr dankbar, dass es weiterging. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich werde den Instagram-Account der Künstlerin wieder in die Folgenbeschreibung packen, falls ihr Silence tatsächlich noch nicht gelesen haben solltet. Das gibt es auch auf Tapas zu lesen. Schaut mal rein, es ist wirklich wunderschön. Und zum Schluss des Updates wollte ich noch erwähnen, dass mein Mann und ich nach der ersten Schleimstaffel mit einem weiteren Anime begonnen haben. Ich finde, das ist immer so erwähnenswert, dass ich ihn dazu bekommen habe, sich dem Ganzen anzunähern und dass er da tatsächlich Sachen findet, die ihm gefallen. Und jetzt schauen wir Spy Family. Und zur Serie kann ich, glaube ich, nicht mehr wirklich was sagen, was hypebedingt nicht schon tausendmal gesagt wurde. Nur so viel. Und zwar, dass diese Comedy um den Spion und eine Killerin und ein gedankenlesendes Kind die Familie simulieren, um dadurch voreinander im Geheimen ganz eigene Zwecke verfolgen zu können, dass mich das in Manga-Form sehr viel weniger begeistert hat als jetzt in Anime-Form. Ich habe nach dem vierten Band abgebrochen. Der Anime macht mir unheimlich viel Spaß und wahrscheinlich liegt der Unterschied einfach nur in dem Maß, in dem ich die Geschichte konsumiere, ist so ein blödes Wort. Mir fällt jetzt kein anderes ein, um den Satz zu beenden. Ihr wisst, was ich meine. Also einen Band lese ich häufig am Stück, das heißt ganz viele Kapitel hintereinander. Und hier schaue ich gelegentlich eine 20-minütige Folge und habe für den Moment meinen Spaß damit. Und so funktioniert es ganz gut für mich. Und damit beenden wir jetzt auch das Gelesen-Update und kümmern uns lieber um Reihen erfolgreicher Mangaka, die aufgrund derer großen Erfolge ein Schattendasein fristen und die in dieser Folge ausnahmsweise mal ihren Platz im Rampenlicht einnehmen dürfen. Und wir starten mit dem Stiefgeschwister einer Reihe, die man sowieso schon als Underdog bezeichnen könnte. Die Reihe heißt Das geliehene Herz und der Manga stammt aus der Feder von Wataru Hibiki, die auch schon Yuna aus dem Reich der Ryukyu gezeichnet hat. Yuna flog meines Wissens in Deutschland ja so ein bisschen unter dem Radar, was ich persönlich natürlich gar nicht nachvollziehen kann. Ich finde sie wundervoll, die Reihe. Ich habe alle 8 Bände wirklich sehr genossen. Und von Das geliehene Herz habe ich bis zu einer Zufallsentdeckung vor 1,5 Wochen, glaube ich, noch nie irgendwas gehört. Das Ganze ist ein 2-bändiger Shoujo-Fantasy-Titel, den man auch gut und gerne als Erzählung aus Tausend und eine Nacht beschreiben könnte. Es geht um eine 15-jährige Tänzerin, die bei der Geburt fast gestorben wäre, und deren Mutter daher einen Pakt mit einem Dämonen geschlossen hat, der besagt, dass sie sein Herz geliehen bekommt, um zu leben. Dieses Herz muss sie aber mit dem 16. Lebensjahr wieder zurückgeben und dann stirbt sie. Das will sie natürlich nicht und deswegen begibt sie sich auf die Suche nach dem Dämon, dessen Herz sie in sich trägt. Und natürlich wird sie auf dieser Suche auch begleitet von einem wunderschönen und sehr mysteriösen jungen Mann. Das muss natürlich sein. Die Reihe hat mich, ähnlich wie Yuna, total verzaubert, auch wenn das Storytelling hier im ersten Band noch sehr episodisch angelegt ist. Im zweiten Band hat mich das Ganze dann aber leicht an Vampire Mew erinnert und das ist so eine Referenz. Damit gewinnt man mich, denn Vampire Mew liebe ich wirklich über alles. Jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Vampire Mew. Also im zweiten Band erfährt man auch etwas über die Dämonen und welchen Nutzen sie von diesem Pakt haben. Und da schleicht sich dann so eine gewisse Tragik mit ein, die dem Ganzen Tiefe verleiht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel mehr Tiefe das Ganze noch hätte haben können, wenn es noch ein paar Bände mehr spendiert bekommen hätte. Aber das ist jetzt auch egal, denn es gibt nur diese zwei Bände und die präsentieren einfach eine knackige, fantastische, märchenhafte Erzählung, die sich aber atmosphärisch deutlich von Yuna abgrenzt. Also Yuna war sehr viel größer, sehr viel mitreißender. Es war so eine richtige Fantasy-Abenteuergeschichte mit großen Schlachten und es war teilweise richtig überwältigend. Und das hier ist irgendwie so ein bisschen launisch und mystisch und düsterer und geheimnisvoller. Ich lieb's. Also ich glaube, ich bin Fan der Mangaka und ich hoffe, dass wir noch mehr von ihr bekommen. Man darf sich nur nicht dran stören, dass hier eine 15-Jährige ständig halbnackt in irgendwelchen Tänzerinnen-Outfits durch die Gegend rennt. Aber wenn man das ignorieren kann und diese von mir genannten Eckpfeiler, Eckdaten irgendwie Gefallen finden, ne, 1001 Nacht, Dämonen, Mystik, Düster und so weiter, Yuna, der Zeichenstil sollte einem vielleicht auch liegen, dann könnte das was werden mit euch und diesen Zweibänder. Auch die nächste Reihe, die ich vorstellen möchte, stammt von einer Shoujo-Mangaka, die in Deutschland von Ultraverse verlegt wird. Die Rede ist von Liebe in Zeiten der Taisho-Ära. Und hier geht es um ein 15-jähriges Mädchen, das im Japan 1918 durch eine arrangierte Ehe an einen 2 Jahre älteren Sohn aus reichem Hause gebunden werden soll. Und sie weigert sich natürlich massiv und entdeckt im Laufe der Zeit aber, dass hinter der Fassade des reichen Schnösels doch noch mehr zu stecken scheint. Trotzdem hat sie ihre Ziele im Leben und die klaren Vorstellungen, wie es aussehen soll. Und irgendwie findet sie da keinen Kompromiss zwischen dem, wie es sein soll und dem, wie sie es eigentlich gerne hätte. Gezeichnet wurde die Reihe von Shiki Chitose und wurde nach 2 Bänden beendet. Und zählt man 1 und 1 zusammen, wird man wohl begreifen, warum ich die Geschichte so schön finde. Also ne, erstens ist sie von Shiki Chitose gezeichnet. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich die Legende von Asfareo wirklich sehr, sehr schön fand. Dann spielt das Ganze in einem historischen Setting. Da bin ich auch riesiger Fan von. Dann natürlich nochmal der Fakt, dass sie von Shiki Chitose ist. Dann geht es um eine junge Frau, die sich gegen die damals geltenden Strukturen auflehnen will. Shiki Chitose, ja, also muss ich noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Und natürlich wird jetzt hier kein bewegendes, großes Historiendrama im Stile von Ein melancholischer Morgen geboten. Also da braucht man sich gar keine Illusionen machen. Das ist ein Comedy-Romance-Manga und die beiden Aspekte stehen hier total im Vordergrund. Und die Dynamik der beiden, die ist auch sehr typisch. Man kann das fast schon so ein bisschen als Katz und Maus vergleichen. Ihre Zündschnur ist zum Beispiel wahnsinnig kurz. Er spielt ganz bewusst damit und so weiter. Und trotzdem hat die Reihe irgendwie das Herz am rechten Fleck und wie schon Asfareo lebt sie für mich total von diesem besonderen Charme. Um jetzt mal den Unterschied zu Asfareo noch herauszuarbeiten, abgesehen von der Länge, ja. Aber der größte Unterschied liegt für mich in der Protagonistin, die, wie schon gesagt, sehr, sehr klare Vorstellungen davon hat, wie ihr Leben aussehen soll. Und diese Vorstellungen versucht sie so konsequent wie möglich durchzuziehen. Davon war ich überrascht, vor allem auch von dem Ende war ich sehr überrascht, das hätte ich hier nicht erwartet. Natürlich hätte ich gerne noch sehr viel mehr Bände gehabt, aber das will ich ja meistens. Ne? Ist jetzt aber nicht so, hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Und wer auf die zuvor erwähnten Tropes und wer auf willensstarke weibliche Charaktere steht, der kann hier vielleicht auch seinen Spaß haben. Aber jetzt entfernen wir uns erstmal kurz aus dem Shoujo-Himmel und stürzen in die tiefsten Untiefen der Manga-Hölle Und wir besprechen jetzt, und mit wir meine ich natürlich ich, ich bespreche jetzt eine berühmt-berüchtigte Reihe, die trotzdem leicht im Schatten des darauffolgenden Mega-Erfolgs des Mangaka verschwunden ist. Die Rede ist von Fire Punch. Und also hier geht es um zwei Geschwister, die in einer von Eis überzogenen Welt leben, in der Hungersnot und Anarchie den Alltag bestimmen. Beide besitzen aus unerfindlichen Gründen regenerative Kräfte, von denen sie auf sehr unorthodoxe Weise profitieren. Mehr möchte ich jetzt mal nicht verraten. Und sie und das komplette Dorf, in dem sie leben, in dem sie sich irgendwie tatsächlich heimisch machen konnten, sofern das irgendwie möglich ist in dieser grauenhaften Welt. Sie werden überfallen. Die Schwester des Hauptcharakters wird getötet und er wird in Flammen gesetzt, die ihn in einen nicht enden wollenden Kreislauf des Verbrennens und der Regeneration versetzen. Also er verbrennt, der Körper regeneriert sich und gleichzeitig verbrennt das regenerierte Fleisch dann auch direkt wieder. Also er steht nonstop in Flammen und er leidet ohne Unterbrechung die schlimmsten Qualen. Und noch viel wichtiger, er will Rache. Und Fire Punch hat mich in den ersten Bänden vor allem geschockt mit seiner Drastik, mit seiner Kompromisslosigkeit. Hier wird überhaupt nicht lange gefackelt, dummes Wortspiel. Die Reihe ist wirklich bedingungslos konsequent. Und nach werden neue Ebenen der Erzählung erschlossen. Also das bewegt sich weg von dem reinen Schockmoment hin zu wirklich packenden Momenten. Die Charaktere zum Beispiel, man lernt sie kennen, die haben Schrullen, die haben Macken, die haben Motivation, die sind greifbar und komplex. Und gegen Ende driftet das alles in abstrakte Gefilde ab, über die man sich bestimmt auch noch länger Gedanken machen kann, wenn man das möchte. Und das Ganze ist irgendwie wie so ein ungeschliffener Diamant, an dem man sich häufig schneidet und auch sicher verletzt, der aber so zu faszinieren weiß, dass man ihn trotzdem nicht aus der Hand legen kann. Und im Vergleich zu Chainsaw Man hat das zum Beispiel definitiv einen größeren Massenappeal, aber trotzdem noch ähnliche Qualitäten. Also die Metaebenen überschlagen sich ja auch bei Chainsaw Man förmlich. Trotzdem sind die Extreme hier irgendwie softer und gedämpfter. Alles ist besser verträglich. Und es kam mir irgendwie so ein bisschen vor, als musste der Mangaka Fire Punch schreiben, damit Chainsaw Man existieren kann. Als sei Chainsaw Man so ein bisschen das Destillat der geübten Kompetenzen. Ganz, ganz großes und sehr, sehr widerliches Kino ist Fire Punch. Es ist in 8 Bänden abgeschlossen und man bekommt das meines Wissens auch noch ganz gut. Also ich habe jetzt vorhin mal auf eBay geschaut, da kriegt man die Bände noch zu. Na, gibt es noch vernünftige Preise auf dem Gebrauchtmarkt? Also höher als Neupreis habe ich da jetzt eigentlich nichts gefunden. Nach dem Schock, den Fire Punch uns jetzt versetzt hat, geht es schnell wieder zurück in plüschigere Gefilde. Es geht nämlich um eine Yokomaki-Reihe. Und wenn man an sie denkt, kommt einem, oder zumindest mir, sofort sehr viel Glitzer in den Sinn. Viel Glitzer und viel leichte Unterhaltung, viel Rasterfolie, viel, ja, Glitzer. Und dann gibt es da noch diese eine Reihe in ihrem Schaffen, die wahrscheinlich allein zeitlich bedingt nicht mehr so oft im Zusammenhang mit ihrem Namen genannt wird. Also ich hatte mal eine Umfrage bei Instagram gemacht, weil ich mich mit den Reihen von Yokomaki auseinandersetzen wollte. Und von, sagen wir mal, 20 empfohlenen Reihen gab es diese Reihe genau 2-mal in den Erwähnungen. Alles andere hat sich halt eher auf diese aktuelleren großen Reihen bezogen. Sparkly Lion Boy oder Romantica Clock oder sowas, die ja auch sehr unterhaltsam sind. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber diese Reihe sollte man in meinen Augen auch nicht so komplett aus dem Fokus verlieren, weil sie in meinen Augen definitiv die gehaltvollste Reihe ist. Und es geht um Aish der Rütze Baby, Da geht es um einen Schüler, der erstmal überhaupt nichts anbrennen lässt, bis er plötzlich Sorge für seine 5-jährige Cousine tragen muss, deren Mutter verschwunden ist. Wenn ich das Ganze jetzt irgendwo einordnen müsste, dann würde ich es wahrscheinlich in die Nähe von Kodomo no Omocha stellen, auch wenn das nicht ganz so schrullig und abgedreht und extrem ist und laut und ja, also alle, die Kodomo no Omocha gelesen haben, wissen, was ich meine. Ich lieb's. aber ich würde es einfach in die Nähe stellen, weil hier Jugendliches und Kindliches gezeigt und wirklich, wirklich ernst genommen wird. Beide Hauptcharaktere, also sowohl der Schüler als auch seine kleine Cousine, lernen voneinander und dürfen durcheinander in ihre eigentlichen Rollen hineinwachsen. Soll heißen, auf der einen Seite steht die kleine Cousine, die erstmal das Trauma verarbeiten muss, von der Mutter verlassen worden zu sein. Die tut wirklich alles, um nicht wieder verlassen zu werden. Sie sondiert nonstop die Bedürfnisse ihres Umfelds und versucht, diese zu erfüllen. Nimmt viel zu viel Verantwortung auf sich. Und auf der anderen Seite steht dieser Mini-Wannabe-Playboy, der sich im starken Kontrast vor jeglicher Art Verantwortung scheut und somit ja auch irgendwie ein Stück weit das Erwachsenwerden hinauszögern will, denn um was geht's denn im Erwachsenenleben maßgeblich? Um Verantwortung, oder? Ja. Oh Gott, das habe ich jetzt so rausgehauen, ohne auch nur eine Sekunde weiter drüber nachzudenken. Denkt bitte auch nicht weiter drüber nach. zurück zu der Reihe. Durch dieses kleine Mädchen kann er sich aber schrittweise an Verantwortung versuchen und er scheitert auch anfangs wirklich kläglich. Irgendwann schafft er das aber immer erfolgreicher und seine kleine Cousine lernt durch seine wachsende Verantwortung, die er übernimmt und durch die Zuverlässigkeit, die er zeigt, sie lernt dadurch wieder Vertrauen zu fassen, sich fallen zu lassen, Verantwortung abzugeben und endlich wieder Kind zu sein. Und am Rande gibt es dann noch ein wenig Romantik, die stand für mich jetzt aber nicht so extrem im Vordergrund. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, bewegende Geschichte ist das. Und bisher habe ich keine Yoko Maki-Reihe mehr gelesen, die mir so viel Ernsthaftigkeit und Substanz geboten hätte. Und das müssen die anderen ja auch gar nicht. Ich kann sie auch für ihren Zucker und für ihren Glitzer wertschätzen und genießen. Dieser Ausreißer aus dem Schaffen von ihr sollte aber trotzdem wirklich nicht in Vergessenheit geraten, einfach weil ich ihn gut finde. Das ist doch ein gutes Argument, oder? Und in Vergessenheit geraten darf auch nicht die einzige Reihe, die wir zumindest teilweise in Deutschland von der großartigen Chihaya Furu-Mangaka bekommen haben. Eden no Hana heißt sie. Und hier steht die Reihe in wirklich sehr, sehr großem Kontrast zur alles überschattenden Erfolgsserie. Denn so friedlich und wundervoll und schön und wohltuend und spannend und wenig destruktiv und einfach perfekt Chihaya Furu ist, also falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, die ersten 21 Bände gibt es bei Kindle Unlimited zu lesen und die 3 Staffeln des Anime gibt es bei Crunchyroll und sie werden die ultimativste Bereicherung für euer Leben sein. Gern geschehen. Ja, also umso dramatischer und nervenaufreibender und destruktiver ist Eden no Hana. Hier geht es um ein Mädchen, das in einen Haushalt adoptiert wird, in dem sie maßgeblich Misshandlung erfährt. Und plötzlich taucht dann ihr entfremdeter Bruder auf, um sie zu retten. Und schon beginnt der sehr, 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 sehr dramatische Ritt durch das Leben der beiden. Ich hatte irgendwie mit einer sanften Dramareihe gerechnet, auch aufgrund der sehr schönen und verträumten Cover. Und bekommen habe ich eine Reihe, die mir so gar keine Verschnaufpause gegönnt hat. Hier wird Trauma um Trauma ausgegraben und hier wird eine wirklich unglaubliche Situation an die nächste unglaubliche Situation gereiht und trotzdem schafft es der Manga immer irgendwie die Kurve zu bekommen und das Ganze nicht total ins Lächerliche kippen zu lassen. Ich habe von Anfang bis Ende mitgelitten und konnte die Bände nicht mehr aus der Hand legen. Bis zu dem Punkt jedenfalls, ab dem die Reihe bei uns abgebrochen wurde. Bei uns und im Rest der nicht-japanischen Welt zumindest. Denn die Mangaka, die hat sich irgendwann mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert gesehen und so wurde dann unmittelbar ein Lizenzstopp ausgesprochen. Das heißt, nach Band 7 war bei uns Schluss. Und ja, das Ganze kam zustande, weil sie sich für einige Panels an anderen Manga ein wenig zu sehr orientiert hat. Und sie hat es dann auch direkt zugegeben, es gar nicht erst versucht zu leugnen und es mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten begründet, beziehungsweise mit der Tatsache, dass sie nicht ehrlich zu sich und den Lesenden sein wollte, was ihre Unzulänglichkeiten betrifft. Also so viel zum Thema Verantwortung übernehmen im Erwachsenenalter. Die Tatsache hat mich jetzt tatsächlich aber nicht davon abgehalten, das zu lesen. Einfach weil, ne, Chihaya Furu und so. Und in Deutschland, da war ich einfach sehr glücklich. Und es hat mich so gut auf eine ganz komische Art und Weise unterhalten. Ich glaube, das darf man im Zusammenhang mit Eden Nohana gar nicht so sagen. Wer mit Reihen wie Mars was anfangen kann, wird Eden Nohana bis zu Band 7 bestimmt auch lieben. Die Reihe ist bei Heine erschienen und die Bände, die kriegt man wirklich häufig für sehr wenig Geld. Also ich habe meine Bände komplett für 12 Euro bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Gut, mittlerweile, wir wissen alle, wie es aussieht bei eBay Kleinanzeigen, aber Wucherpreise dürft ihr bei der Reihe, glaube ich, nicht mehr erwarten. So, und damit wären wir jetzt auch schon durch. Das heißt, die Reihen, die ich erwähnt habe, müssen jetzt wieder zurück in die Schatten kriechen, aus denen sie gekommen sind. Und sie sehen ganz furchtbar traurig aus dabei. So ein bisschen Sonne tanken hat wohl gut getan, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mir ist es jetzt schon wieder viel zu heiß. Und die Rollos sind dauerhaft unten bei uns. Zumindest, wenn ich zu Hause bin. Ja, vielleicht ist euch ja die ein oder andere Reihe im Gedächtnis geblieben. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht habt auch ihr Empfehlungen auf diesem Gebiet, die irgendwie zu diesem Thema passen. Dann schreibt sie mir bitte. Ich bin ja immer total dran interessiert, so vergessene, vergrabene Perlen auszubuddeln oder ausgebuddelt zu bekommen. Also wenn ihr eine Empfehlung loswerden wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Jetzt gibt es aber erst noch mal eine Auflistung der genannten Reihen. Das wäre einmal Doro Hedoro, dann Silence. Da werde ich Ads Instagram-Account in die Folgenbeschreibung packen. Also schaut unbedingt vorbei. Spy Family, der Anime auf Crunchyroll. Dann ging es weiter mit Das geliehene Herz, Liebe in Zeiten der Taisho-Ära, Fire Punch, Aishitarutsu Baby, da ist die japanische Lesson rausgekommen gerade. Oh Gott. Dann ging es weiter mit Eden Nohana und im Zusammenhang mit Eden Nohana muss man natürlich auch Chihaya Furu erwähnen. Warum, fragt ihr euch jetzt? Weil es einfach super toll ist. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga momentan. Es wird wahrscheinlich noch für lange Zeit einer meiner absoluten Lieblinge bleiben. Wir brauchen es unbedingt bei uns auf dem Markt. Bitte, bitte, bitte macht es möglich mit euren Bombardements in Richtung Verlage. Natürlich nur in schriftlicher Form, ja. Nur, dass es kein Missverständnis hier gibt. Ja, kriege ich nochmal die Kurve? Kriege ich nochmal eine gescheite Überleitung zum Ende? Wahrscheinlich nicht. Chihaya Furu ist toll. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und eventuell hören wir uns ja auch in 14 Tagen wieder. Macht euch bis dahin bitte noch die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me.